Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 8. Ausgabe von Im Dialog, dem Podcast des Dialog Lebenswertes Alterssee. Das neue Jahr ist noch ganz frisch und wir möchten die Gelegenheit nutzen, um einerseits noch einmal auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Was hat uns als Dialog bewegt und was konnten wir bewegen? Und im zweiten Teil werden wir unseren Hörerinnen und Hörern einen Ausblick auf das neue Jahr geben. Welche Ereignisse und Entscheidungen stehen an, die Einfluss auf unser Leben im Ausseerland und in Alterssee haben werden? Wofür möchten wir uns im Jahr 2024 besonders einsetzen? Und diese Fragen möchte ich heute mit zwei meiner Kolleginnen im Alterssee Gemeinderat besprechen. Herzlich willkommen, Viktoria Staster. Schön, dass du da bist.
Hallo, grüß euch. Guten Abend.
Und grüß dich, Martin Demon. Schön, dass du da bist.
Hallo, Thomas. Grüß dich.
Mein Name ist Thomas Jeide und die Aufzeichnung dieses Podcasts erfolgt am 4.1.2024. Ich möchte beginnen. Silvester ist ja erst 4 Tage her. Was habt ihr euch denn beide vorgenommen fürs neue Jahr? Gibt es sowas wie Neujahrsvorsätze in eurem Leben?
Willst du eine ehrliche Antwort? Ja, natürlich.
Immer.
Nach Silvester bin ich draufgekommen, ah ja, da gibt es ja eigentlich Vorsätze. Also ich habe keine.
Also nicht mehr Sport oder weniger Rauchen und Trinken?
Nichts, weil nach 3 Wochen hört man spätestens wieder damit auf.
Wie geht's dir, Martin?
Ich habe eigentlich nur den Vorsatz, keine Vorsätze zu haben.
Okay, also sehr, sehr vorsichtig, die beiden. Ich im Übrigen habe auch jetzt keine Vorsätze. Das erste Mal übrigens, dass ich mir keine Vorsätze gemacht habe. Weil mir ging es wie euch, dass man es dann ja wieder Ende Jänner irgendwo in die Tonne haut und dann enttäuscht ist. Und dieses Jahr will ich nicht enttäuscht sein. Rückblick 2023. Wie habt denn ihr dieses Jahr im Gemeinderat wahrgenommen? Wie ging es euch bei eurer Arbeit im Gemeinderat? Und was macht den Dialog aus eurer Meinung nach?
Wie haben wir 2023 wahrgenommen? Grundsätzlich eher entspannt, eigentlich nur mit ein paar herausragenden Themen, wie zum Beispiel das Veranstaltungszentrum. Und da ist weniger das Zentrum selbst als die Auswirkungen, die es also auf die Gemeinde und auf die zukünftigen Jahre haben wird.
Dann werden wir noch auf das Veranstaltungszentrum genau zu sprechen kommen. Jetzt erstmal du, Viktoria. Du hast ja jetzt ein gutes Jahr hinter dir im Gemeinderat. Was ist denn so dein erstes Zwischenresümee?
Also dass es nur ein Jahr bis jetzt war, das kommt mir jetzt wenig vor.
Naja, 1,5 eigentlich.
Ja.
Dein erstes volles Jahr sozusagen hast du hinter dir.
Ja, also für mich ist es schon spannend. Spannend für mich vor den Sitzungen und so auch, wenn ich wieder einen Termin reinkriege. Und es sind doch einige.
Du bist ja für den Dialog auch im Prüfungsausschuss. Wie nimmst du dort deine Arbeit wahr?
Noch einmal anstrengender, weil da bin ich die Protokollführerin.
Zum Prüfen und zu den Zahlen werden wir auch noch kommen. Jetzt erst einmal vielleicht die Frage noch an den Martin, ob unsere Wahrnehmungen da deckungsgleich sind. So in der Anfangsphase nach der letzten Gemeinderatswahl hatte ich den Eindruck, dass im Prinzip jede Sitzung auch für uns eine Art Spießrutenlauf war, wo wir sozusagen ja total im Feuer standen. Einerseits, weil wir eine gewisse auf gewisse Weise unerfahren waren, andererseits auch, weil es, würde ich sagen, von unseren Mitgemeinderäten der anderen Fraktionen sehr, sehr konfrontativ geführt wurde. Ich persönlich habe so wahrgenommen, dass das 2023 ein bisschen besser geworden ist und wir uns durchaus in manchen Bereichen zumindest eher ins Konsensuale bewegt haben.
Da würde ich dir grundsätzlich recht geben. Alles, was neu ist, durchläuft also üblicherweise 3 Stufen. Zuerst wird es bekämpft, dann wird es lächerlich gemacht und am Ende wird es kopiert. Ich denke, dass wir bereits uns in Richtung der 3. Stufe bewegen, weil also viele Dinge, die wir von Anfang an gefordert haben, jetzt auch umgesetzt werden.
Kannst du da Beispiele dafür nennen?
Ja, eigentlich war ganz von Anfang an die Forderung, dass man Gemeinderatssitzungen öffentlicher macht, auch dass man darüber nachdenkt, diese öffentlich zu übertragen in Form eines Livestreams und so weiter. Dem wurde nicht entsprochen, das wurde also total für abwegig erklärt. Trotzdem hat es zum Ausgleich die Bürgerfragestunde gegeben, die natürlich von der Umsetzung her durchaus hinterfragungswürdig ist, weil, wie die Erfahrung gezeigt hat, also sie nicht wirklich angenommen wird von der Bevölkerung.
Man bemüht sich da auch ein bisschen mehr Transparenz reinzubringen. Ich gebe dir recht, die Bürgerfragestunde ist sicher noch nicht das Nonplusultra. Einerseits, weil sie noch nicht wirklich angenommen wird und andererseits, weil sie, glaube ich, auch von der Art der Durchführung her nicht wirklich bürgerfreundlich ist, meiner Meinung nach. Die andere Sache, Übertragung von Gemeinderatssitzungen oder Veröffentlichung der Protokolle, das haben wir ja auch beantragt am Beginn der Legislatur, das immer nach wie vor der Meinung, dass das sein sollte, dass man sich das auch finanziell gönnen sollte als Gemeinde, dass man so eine Gemeinderatssitzung überträgt. Das ist nicht teuer, aber ein bisschen was muss man natürlich in die Technik investieren. Jetzt gab es einige Beschlüsse der vergangenen Monate, die uns durchaus auch erfreut haben. Ein Beschluss wurde jetzt in der letzten Gemeinderatssitzung gefällt. Es geht um das Klimaticket, dass in der Gemeinde Aldersee zukünftig 2 Klimaticket Steiermark zum Ausborgen für Gemeindebürger zur Verfügung stehen. Wie genau das funktioniert, darüber werden alle 3 Fraktionen auch noch informieren, sobald es dann losgeht, voraussichtlich Ende Jänner oder Anfang Februar. Das ist auch eine Sache, die wir uns wirklich sehr lang gewünscht haben, die von vielen anderen Gemeinden so bereits umgesetzt wird. Und jetzt gibt es auch für die Altersherrinnen und Altersher die Möglichkeit, ein Klimaticket auszuleihen. Viktoria, was sind denn deine Erfahrungen bisher mit dem Klimaticket?
Ich kenne da jemanden, der borgt seins her.
Aber zur Erklärung vielleicht, ich habe mir unlängst eins angeschafft, ein steirisches, eine übertragbaren Variante. Wofür hast du es bisher genützt?
Ich habe es für eine Fortbildung in Graz benutzt und das läuft sehr gut. Einmal habe ich es benutzt durch Liezen. Und da musste ich aber zurückstoppen, da war dieses Schneechaos.
Ja, dafür kann das Klimaticket nicht.
Nein, dafür kann das. Aber sonst ist es extrem praktisch, weil man sich einfach um nichts kümmern muss. Was ich schade finde, dass es es nicht österreichweit gibt.
Da hast du recht, also das Übertragbare.
Das Übertragbare österreichweit, das wäre gerade in unserer Region sehr wünschenswert.
Also ich kann nur sagen, dieses Klimaticket für mich hat sich definitiv bezahlt gemacht, finanziell bezahlt gemacht, wenn ich dazu rechne, wie oft ich es eben Freunden und Familienmitgliedern auch ausbauen könnte, wie oft ich damit auch in Graz war, wie bequem es ist, wie du sagst, dass man in Graz aus dem Zug aussteigt und dann direkt in die BIM und man muss sich kein zusätzliches Ticket kaufen. Eine super Sache. Was in der letzten Gemeinderatssitzung auch noch Thema war, ist, dass wir uns wünschen würden, dass Studierende mit Hauptwohnsitz Aldersee eine Unterstützung kriegen, wenn sie sich ein Klimaticket privat anschaffen. Martin, kannst du da ein bisschen was dazu sagen, wie diese Diskussion oder diese Entscheidungsfindung momentan läuft?
Naja, grundsätzlich war die Idee, dass jene Studierenden, die den Hauptwohnsitz in Aldersee haben, in der Regel kein Auto besitzen, weil ja zum Beispiel in Wien der Hauptwohnsitz an die Verleihung eines Parktickets gebunden ist. Das heißt, wer ein Auto hat und in Wien parken möchte, muss zwangsläufig den Hauptwohnsitz nach Wien legen. Darum ist es für die, die noch den Hauptwohnsitz in Aldersee haben und dann öffentlich fahren, natürlich wäre das ein weiteres Zuckerl, den Hauptwohnsitz in Aldersee zu belassen. Und die Frage, die dann in weiterer Folge aufgetreten ist, inwieweit das nicht auch Auszubildende in diesen Genuss kommen sollten. Und diesbezüglich wird es also noch, denke ich, eine rege Diskussion im Gemeindevorstand darüber geben, wie wir das machen könnten.
Was ja definitiv eine gute Sache wäre, wenn man jetzt sagt, okay, Menschen unter 30, um denen diesen Zuschuss zu gewähren, wenn sie den Hauptwohnsitz in Aldersee haben, die sich in Ausbildung befinden, egal ob Studium oder sonstige Ausbildung, und vielleicht dann auch bewirken, dass der erste eigene PKW erst ein bisschen später angeschafft wird oder angeschafft werden muss. Sei dazu gesagt, dass die anderen Fraktionen dem durchaus auch positiv gegenüberstehen. In der Diskussion wird es in erster Linie darum gehen, um die Höhe dieses Zuschusses und darum, bis zu welchem Alter und in welchem mit welchem Modus der dann ausbezahlt wird. Aber auch davon wird man sicher im Jahr 2024 noch etwas hören.
Da bin ich ganz zuversichtlich, ja.
Anderes Thema, wenn wir jetzt zurückblicken, du hast es vorher schon angeschnitten, Veranstaltungszentrum. Es wurden einige Beschlüsse gefasst dazu im Jahr 2023. Ich habe vorher das Wort konsensual verwendet. Also das waren Beschlüsse, die jetzt nicht einstimmig gefallen sind im Gemeinderat. Welche waren denn das?
Im Wesentlichen wurde bereits im Vorjahr die rechtliche Beratung vergeben, um also das Ganze europaweit auszuschreiben. Das wurde gemacht und die Ausschreibung wurde also knapp, ich glaube vor Weihnachten letzten Jahres, also 2022 in dem Fall durchgeführt. Und es wurden also die wesentlichen Arbeiten dann an die Höflacher Siedlungsgenossenschaft vergeben, was wahrscheinlich nur ein absoluter Zufall ist. Und auch die Termingestaltung über Weihnachten und Neujahr hat da sicherlich also keinerlei Einfluss darauf gehabt. Also Bestbieter sind die Graz-Köflacher Wohnbaugenossenschaft. Nein, nur Köflacher heißt sie, glaube ich. Ja, und wir haben im Rahmen, glaube ich, der letzten oder vorletzten Gemeinderatssitzung beschlossen, das Ganze zu bauen. Und haben es dann auch geschafft, nachdem also das Budgetjahr rund 9 Monate alt war, die entsprechenden Beschlüsse für einen Nachtragsvoranschlag nachzuziehen, weil ja eigentlich die Idee, das Veranstaltungszentrum zu bauen, völlig neu war und daher noch keine Möglichkeit war, das budgetmäßig umzusetzen. Aber das ist uns gelungen nach 9 Monaten.
Weil es vielleicht auch in Form eines Podcasts nicht ganz so einfach ist, hier durch die Mimik von Martin die Ironie rauszuhören. Das ist eine Sache, die wir vehement gefordert haben, dass dieser Beschluss auch endlich dann sich im Budget niederschlägt. Und nach 9 Monaten war es dann schließlich zu weit, hätte man auch früher haben können. Aber die Quintessenz ist, das Veranstaltungszentrum ist beschlossene Sache und der Dialog hat diesem Bau nicht zugestimmt, dem Grundsatzbeschluss, dass wir ein Veranstaltungszentrum haben wollen, schon, aber nicht diesem Bauwerk. Viktoria, warum hast du dem nicht zugestimmt?
Warum habe ich nicht zugestimmt? Weil dieser Platz unmöglich ist für mich.
Im Kurpark.
Im Kurpark, Altaussee. Und weil die Idee vom Dialog auch war, das Volkshaus umzubauen. Und diese Idee gefällt mir wesentlich besser. Und im Grunde haben wir als Dialog gesagt, wir stimmen nicht zu.
Ich habe jetzt einfach dich um deine persönlichen Motive gefragt, aber es war eine gemeinschaftliche Entscheidung, dass wir als Dialog dem nicht zustimmen. Ja, das sei dazu gesagt.
Ja, und ich sehe eigentlich nicht, dass wir so viele Veranstaltungen hier haben werden, dass sich das auszahlt, dieses Bauwerk. Und noch dazu, wo dann kein Geld mehr für sonstige Sachen überbleibt im Gemeindebudget.
Martin, du als Gemeindekassier hast ja in erster Linie auch die problematische finanzielle Situation im Auge, nehme ich an, bei deiner Nichtzustimmung. Kannst du das nochmal erläutern, was es finanziell für die Gemeinde in den kommenden Jahren bedeutet, dass wir dieses Veranstaltungszentrum in dieser Größenordnung errichten werden?
Naja, man darf das Veranstaltungszentrum nicht isoliert sehen. Wir haben 2 weitere, doch umfangreiche Baumaßnahmen vor uns. Wir haben uns natürlich beteiligt bei der Mittelschule in Bad Aussee, wo wir eingesprengelt sind und da also doch sehr umfangreiche Geldpakete Richtung Bad Aussee geschickt, also im Ausmaß von rund, ich glaube, 2,5 Millionen Euro. Und dazu kommt auch noch die Lawinenverbauung oder das flächenwirtschaftliche Projekt, wie es also auf Beamtendeutsch heißt. Hier haben wir auch ungefähr eine Million Euro in den nächsten Jahren zu leisten, wo wir eigentlich nicht wissen, wann kommen sie. Wir wissen nur, sie werden kommen. Und darüber hinaus wird also für den nächsten 10 Jahre der finanzielle Spielraum der Gemeinde äußerst gering sein, wenn es also um Sachen geht wie notwendige Anschaffungen für den Bauhof oder diese Dinge. Da wird also die Luft dann ganz schön dünn werden.
Stichwort Lawinenverbauen. Natürlich kann man hier ja immer sagen, wir bauen jetzt mal nicht weiter. Dann verbrauchen wir auch kein Geld. Da ist ja jeder Bauabschnitt sozusagen auch in unserer Macht stehend als Gemeinde zu sagen, machen wir jetzt einmal nicht.
Naja, wo man dann halt die Prioritäten setzt, nicht? Also auf der einen Seite setzt man sich ein, dass man die Lawinenverbauung bekommt, ja. Und dann zu sagen, ja, aber jetzt kann ich sie nicht bauen, weil ich sie mir nicht leisten kann und dafür habe ich ein Vereinslokal. Das ist halt wahrscheinlich etwas kurzsichtig.
Ein weiteres altaussehbezogenes Thema, das jetzt im Dezember wieder durch die Medien ging, ist das sogenannte Kremenetzky-Grundstück. Vielleicht ein bisschen ein Rückblick darauf. Wir haben ja schon mal in einer Podcast-Sendung das Thema Kremenetzky aufgegriffen und besprochen. Es geht um ja eines der Prachtgrundstücke in Altossee, von der Lage her, von der Geschichte her. Es befindet sich im Besitz der Viva Meyer. Martin, korrigier mich.
Meyer Life Sports GmbH.
Meyer Life Sports GmbH. Und Ende des Jahres 2022 kamen die ersten diesbezüglichen Medienberichte in Krone, in kleiner Zeitung etc. heraus, als eine Anrainergemeinschaft. Ich bin Mitglied dieser Anrainergemeinschaft, deswegen kann ich da aus erster Hand berichten, einen Brief verfasst hat an den Vasi-Besitzer, Dr. Hannes Androsch, mit der Bitte, dieses Grundstück und diese altehrwürdige Villa nicht umzufunktionieren in einen Teil der bestehenden Viva Meyer Hotellerie, sondern diese Villa vielleicht auch für andere Zwecke zu verwenden. Und das ist dann ganz interessant aufgelöst worden, als ich nämlich die Tochter vom Herrn Androsch, die Natascha
Sommerer,
danke Martin, über die Medien eingeschaltet hat und gesagt hat, sie wird dort definitiv keinen weiteren Hotelkomplex errichten. Denn, Zitat aus dem damaligen Zeitungsbericht, sie will sich Altossee nicht verschandeln. Und dann war mehrere Monate sozusagen Ruhe rund um das Kremenetzky. Und jetzt wurde bekannt, dass das Anwesen inklusive der durchaus renovierungsbedürftigen Villa zum Verkauf steht. Martin, wie wird denn dieser Verkauf vollzogen und was ist in Bezug auf das Grundstück denn für einen zukünftigen Käufer zu beachten?
Ganz, ganz spannend. Also ohne jetzt auf das Urteil des Verfassungsgerichtshofes aus 2015 näher einzugehen, man kann im ÖEK 5.0 der Gemeinde Altossee nachlesen, was es mit dem Grundstück 66/2 hinsichtlich der Widmung auf sich hat. Kurz gesagt, von diesen rund 10.000 Quadratmeter sind 4.000 Quadratmeter nicht bebaubar. Derzeit gibt es keine Flächenwidmung, sowie eine Festlegung von der Gemeinde, dass dort also maximal eine Nutzung als Hochwasserretention denkbar ist. Ja? Also grundsätzlich ist die Widmung Wohngebiet allgemein drauf mit einer Bebauungsdichte von 0,2 bis 0,4, was also bedeutet, bezogen auf die Grundstücksfläche ist also ungefähr 0,4 mal die Bruttogeschossfläche da zu errichten. Was natürlich sehr spannend war, weil es möglicherweise bereits Zusagen gegeben hat an die Besitzer, dass im Zuge der Flächenwidmungsplanrevision da höhere Bebauungsdichte von in etwa 0,8 im Zuge einer Tourismuswidmung in Aussicht gestellt worden wären und sich das Ganze auch auf die dazu gekauften Parzellen von der Pfarre Altaussee und der Liegenschaft Klanner bezogen hätte. Diese beiden Liegenschaften, die damals für rund 2,0 Millionen Euro angekauft wurden, gibt es derzeit meines Wissens keine Verkaufsoptionen. Das heißt, jetzt gibt es nur mal die Villa Kremenetzky auf dem Markt. Und hier muss man ganz deutlich sagen, egal wer es kauft, derjenige wird wahrscheinlich nicht diese Zusagen in Richtung Bebauungsdichte bekommen wie der jetzige Eigentümer. Und somit kann am Ende des Tages festgestellt werden, gewonnen hat jetzt sicher mal Altaussee.
Und das ist ja interessant, weil im Zuge der letzten Gemeinderatswahl hat der Bürgermeister mehr oder weniger dieses Projekt, das dort auf dem Kremenetzky-Grundstück eine Außenstelle des damaligen Viva Meyer errichtet wird, ja, sozusagen angekündigt. Ja. Wie hast du das damals wahrgenommen? Warst du ja mit ihm in der Diskussion im Volkshaus und genau das wurde gesagt.
Ja, es wurde fast als Leuchtturmprojekt verkauft, wobei man jetzt im Nachhinein sagen muss, dieser Leuchtturm steht gewaltig unter Wasser.
Und ich würde auch sagen, die Aussagen des Herrn Bürgermeister in den Zeitungsartikeln dass er jetzt irgendwelchen Projektgegnern oder uns als Anrainergemeinschaft die Schuld gibt, dass es nicht verwirklicht wurde, ist aus meiner Sicht obskur. Obskur deswegen, weil die Eigentümerin frühzeitig gesagt hat, sie wird dort nicht dieses Projekt errichten, von dem ihr Vater in den Medien erzählt hat. Ihr Vater, der das wollte, aber sie, die Eigentümerin, nicht. Und jetzt steht es zum Verkauf. Und der Bürgermeister beklagt in diesem Zusammenhang, dass jetzt möglichen Investoren Tür und Tor offen stehen würde, um Chalets zu errichten. Und ich wundere mich bei diesen Aussagen ja immer, dass man offenbar da sich selbst in der Rolle des Beifahrers fühlt. Wenn ich als Bürgermeister sage, ich möchte das nicht, dann habe ich gewisse Hebel in der Hand, das auch zu verhindern, meiner Meinung nach. Oder wie stehst du dazu, Martin?
Mir gefällt der Ausdruck, dass Tür und Tor jetzt offen stehen. Ja? Realistisch betrachtet ist also das Tor zur Hälfte zugefallen in dem Fall. Und ich denke schon, dass es die Gemeinde durchaus da in der Hand hat, lenkend darauf einzuwirken, so wie sie es gemacht hat, dass ein Herr Clemens Kowal dort bauen wollte und dann diese ganze Situation mit dieser Flächenwidmung, Hochwasserretention, die jetzt im Raum steht, ist ja erst aufgetreten, als der Verfassungsgerichtshof die Widmung aufgehoben hat 2015. Dann hat die Gemeinde ein befristetes Bauverbot erlassen bis zur Beschlussfassung des örtlichen Entwicklungskonzeptes. Und in diesen 3 Jahren, und das wage ich zu behaupten, hat man das Grundstück sturmreif geschossen. Das jetzt berechtigt war oder nicht, das will ich jetzt nicht beurteilen, aber Tatsache ist, dass der Investor es erst dann gekauft hat, wie also diese ganze ÖEK-Geschichte mit Hochwasserretention und so weiter durchgeführt wurde und sich da in diesem Zusammenhang schon die Frage stellt, ob man Herrn Kowal hier objektiv behandelt hat oder nicht.
Summa summarum lässt sich sagen, die Gemeinde oder eine Gemeinde hat durchaus scharfe Waffen, um gegen Großprojekte, die man im Gemeindegebiet nicht will, vorzugehen. Und es geht darum, diese scharfen Waffen auch auszupacken. Wenn es der Wille, der politische Wille ist, dass beispielsweise kein Chaletdorf, kein Großprojekt irgendwo errichtet wird. Das ist zumindest meine Meinung. Und das hatten wir in der Vergangenheit in Aldersee bisher nicht gesehen, dass man da wirklich auch vehement gegen Dinge vorgegangen ist, die man dann nachher durchaus beklagt hat.
So ist es. Das ist, glaube ich, auch ein Fall von Zivilcourage.
Viktoria, du bist ja auch Anrainerin, Nachbarin. Der Kreminetzki-Villa, was würdest du dir denn wünschen? Ich nehme an, du willst es jetzt nicht kaufen, oder?
Es wäre doch interessant, ein Crowdfunding-Projekt zu machen.
Ich glaube, da um die zur Debatte stehenden 8 Millionen Euro Kaufpreis, da müsste man schon ziemlich große Crowds funden, gell? Wenn du jetzt aber trotzdem ein Wünsch dir was machen könntest, wer wäre denn dein
Lieblingsnachbar?
Dein Lieblingsnachbar, ja, oder Nachbarin.
Irgendjemand, der immer da ist, der das nicht pflegt. Und der sie nicht aufspielt.
Der die Villa vielleicht auch als das nützt, wofür sie ursprünglich vorgesehen war, nämlich als Wohnsitz, als persönlichen Wohnsitz, der gehegt und gepflegt wird, wie du sagst.
Richtig. Oder als, was mir jetzt nur einfällt, super wäre es zum Beispiel ein Altersheim für Nichtreiche.
Das ist das, was der Martin gegenüber, glaube der Kronenzeitung gesagt hat, als du gefragt wurdest. Das ist natürlich ein absolutes Wünsch dir was, aber natürlich.
Oder eine Kindergrippe.
Eine Kindergrippe, ein Altersheim, ein kleines Theater, ein Museum, ein Gedenkort. Es gibt viele schöne Projekte. Wenn sich ein Mäzen, würde ich jetzt mal sagen, findet, ein Mäzen, der den Namen verdient, nämlich der uneigennützig für die gute Sache bereit ist, auch Geld in die Hand zu nehmen und sowas zu errichten, wäre Aldersee bestimmt froh darüber.
Und sehr dankbar, ja.
Genau. Und sehr dankbar, ja. Kommen wir vielleicht noch zu einem weiteren Thema. Jetzt haben wir sozusagen den Rückblick mit ein paar Ausblicken schon abgeschlossen. Ein absoluter Ausblick ist aber das Wahljahr 2024. Im Jahr 2024 finden einige große Wahlen in Österreich statt. Die Nationalratswahl, die Europawahl, die steirische Landtagswahl, in verschiedenen anderen Bundesländern auch Gemeinderatswahl, in der Steiermark noch nicht. Martin, welche dieser Wahlen ist vielleicht für das Ausseerland die relevanteste, deiner Meinung nach?
Ich glaube, dass die Landtagswahl in der Steiermark das große Thema sein wird. Der jetzige Landeshauptmann hat sich ja noch keiner Wahl gestellt. Er ist im gesamten Ausseerland sehr beliebt, er ist ein glühender Verfechter unseres Krankenhauses, wie er also in der Vergangenheit schon mehrfach gezeigt hat. Und ich glaube, dass die auch sehr klug genug sind, zu verstehen, wer dann letztendlich die Interessen da auch sehr durchaus vertritt in Graz. Und der Deal, tausche ein Beatafall gegen ein Krankenhaus, das werden wahrscheinlich nur die Dümmsten nicht verstehen, dass das kein guter Deal ist.
Gibt es etwas an der Europawahl, das du jetzt relevant empfindest für die Gemeindepolitik?
Naja, ich glaube, dass in der allgemeinen Wahrnehmung die Europawahl nicht so wichtig gesehen wird, aber man muss sich also schon überlegen, dass der Großteil der Gesetze in Brüssel beschlossen wird und dann eigentlich im Nationalrat oft nurmals die Umsetzung in nationales Recht erfolgt. Das heißt, tatsächlich ist Brüssel wesentlich wichtiger, als man glaubt. Und es ist natürlich, es wäre wichtig, dort auch wirklich die absoluten Profis der Politik hinzuschicken und nicht immer nur so gefühlt die zweite oder dritte Garnitur, wie es halt gerade die Großparteien in Österreich in der Vergangenheit oft gemacht haben. Insofern ist mir um den Ottmar Karas sehr leid, der ich glaube doch ein wirklich profunder Kenner der europäischen Politik zu sein. Und wirklich guter Vertreter Österreichs. Und er wird nicht mehr antreten. Und ich als Grüner kann hier sagen, warte darum.
Du als Grüner kannst sicher auch noch etwas dazu sagen, was Europapolitik oder Gesetzgebungsrichtlinien auf europäischer Ebene mit der Franzbergstraße zu tun haben. Stichwort Moor-Habitatsrichtlinie. Habe ich das richtig in Erinnerung, dieses Wortungetüm?
Die FFH-Richtlinie Natura 2000 Gebiete ist sicher im Bereich der Franzbergstraße ein Thema. Was viel wichtiger ist, dass es eine Vereinbarung gibt zwischen dem Klimaministerium und als oberste Forstbehörde und dem Grundeigentümer Österreichische Bundesforste, dass für Straßenneubauten eigentlich keine Waldflächen mehr zur Verfügung stehen. Aber jetzt ehrlich gesagt, und das habe ich, glaube ich, Anfang 2023 schon in einer Gemeinderatssitzung gesagt, der beste Aspekt des Veranstaltungszentrums ist wirklich, dass wir die nächsten 10 Jahre absolut kein Geld für solche Blödheiten wie der Franzbergstraße haben werden.
Und diesbezüglich hat dir ja der Bürgermeister zugestimmt in der letzten Sitzung und von sich aus auch klar gemacht, dass es keine Franzbergstraße geben wird, weil wir uns das nicht leisten können.
Ja, englisch zitiert, the penny has dropped. Aber darüber hinaus muss man sagen, es gibt keinen einzigen Grund, warum diese Straße gebaut werden soll, weil sie wird keine Verkehrsentlastung bringen. Also ob sie jetzt nicht gebaut wird, weil kein Geld da ist, oder ob sie nicht gebaut wird, weil man die Umwelt nicht zerstören will, oder ob sie nicht gebaut wird, weil sie absolut keinen Sinn macht, völlig egal, sie wird nicht gebaut und das ist gut.
Das ist gut und gleichzeitig muss dazu gesagt werden, es wurde ja schon einiges Geld auch ausgegeben im Vorfeld. Studien wurden bezahlt, die sozusagen prüfen sollten, ob diese Straße denn überhaupt möglich ist im ökologischen, im geologischen Sinne. Das sind wahrscheinlich die teuersten ungelesenen Bücher der Weltgeschichte. Sie liegen nämlich nach wie vor in den Schubladen des Bürgermeisters. Ungelesen, zahlt ja, aber gelesen nicht, angeblich zumindest. Und sie sind jetzt sozusagen nutzlos, aber besser dieses Geld ausgegeben und keine weiteren Millionen in diesem Projekt nachgeworfen. Und jetzt in einem Moment zu sagen, okay, wir brauchen das nicht, weil es uns nicht hilft und wir machen was anderes gegen diesen Verkehr, den wir in Altdorf nach wie vor haben und den wir wahrscheinlich im kommenden Jahr, so ist es zumindest meine Einschätzung, durch die Kulturhauptstadt und durch die diversen Großbaustellen noch viel stärker haben werden. Gibt es denn Alternativen, wie wir vielleicht als Gemeinde das Problem angehen könnten? Viktoria, Martin, lasst uns mal brainstormen, was ihr hier für möglich erachtet.
Naja, es ist eigentlich klar und Hermann Knoblacher schreibt es seit Jahrzehnten, Verkehr kann man nur beruhigen und beruhigen kann man nur durch Geschwindigkeitsbeschränkungen. Und gerade bei uns ist es so, dass wir mit der Landesstraße, die also vom Ortsanfang bis Richtung Blar, bis zum Sockbühl verläuft, dort haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, Geschwindigkeitsbeschränkungen zu veranlassen. Wir müssen das über die Bezirkshauptmannschaft Liezen abwickeln, weil die also Straßenerhalter dafür verantwortlich ist. Aber es läge natürlich im Ermessen der Gemeinde, auf den übrigen Straßen, also Tempo 30 zu verordnen. Das wäre ein Schritt zu mehr Verkehrssicherheit, zu weniger Emissionen. Und damit könnte man auch also die fehlenden Radwege zumindest teilweise kompensieren.
Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, du legst sozusagen vor, dass in Altaussee grundsätzlich Tempo 30 als Limit gelten soll. Und jetzt nochmal, wo ist der Unterschied zwischen Landes- und Gemeinderatsstraße? Was können wir mittelbar beeinflussen und wo brauchen wir andere dazu?
Also für gemeindeeigene Straßen können wir das verordnen selbst. Ja, da reicht eine Verordnung der Gemeinde Altaussee mit einem Gemeinderatsbeschluss. Für die Landesstraße, die also von der Wehm über Kedel, Kistelgräum und so weiter bis Richtung Blar führt, dort brauchen wir eine Verordnung der Bezirkshauptmannschaft und dort sind wir abhängig davon, ob also die Verkehrsgutachter das für sinnvoll im Sinne der Flüssigkeit des Verkehrs und auch der Gefahrensituation und so weiter sinnvoll erachten oder nicht. Also wir haben ja bereits auf der Landesstraße Richtung Bad Aussee jetzt diese 50er-Beschränkung, die seit, glaube ich, über einem Jahr jetzt Verordnung ist. Ich fahre dort mehr oder weniger viermal täglich, ja, weil ich vom Büro mittags nach Hause fahre. Und da ist es tatsächlich so, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, ist es kein Problem, dort 50 zu fahren.
Aber jetzt nochmal konkret diese Maßnahmen. Das war ja auch die Gemeinde, die das beantragt hat, sich gewünscht hat, intensiv auch darum geworben hat, jetzt bei der Bezirkshauptmannschaft, dass der 50er dort eingeführt wird. Also würde es durchaus aus deiner Sicht was ausmachen, wenn man da als Gemeinde, Gemeinderat geschlossen auftritt und sagt, ja, wir wollen das für unsere Lebensqualität im Ort, den 30er in Altaussee, wir stehen alle dahinter.
Natürlich. Um und auf ist es als Gemeinde geschlossen, in Liezen anzuklopfen und zu sagen, wir wollen das und das macht Sinn. Und es geht um die Sicherheit aller unserer Altausseher, unserer Kinder, die am Schulweg sind und so weiter. Und ich bin mir sicher, wenn man das will, dass man das auch durchsetzen kann.
Wie siehst du das, Viktoria? Denkst du, dass das mehrheitsfähig ist in Altaussee oder in der Bevölkerung, zu sagen, okay, wir reduzieren jetzt das Tempolimit im Ort auf 30 km/h flächendeckend?
Ich glaube, es ist gewöhnungsbedürftig, aber es würde sehr viel bringen. Ruhe und Sicherheit, weil wenn man Fußgänger ist, dann ist er 30er schon zu schnell. Wenn man vom Gehsteig runter muss oder auf der Straße ist oder so.
Und ich würde sagen, bei diesen Maßnahmen ist es auch kein Argument, dass man sagt, in Zukunft fahren eh alle mit E-Autos, weil auch ein E-Auto ist mit 50 km/h deutlich lauter als mit 30. Allein wegen den Abrollengeräuschen bringt mich zum Abschluss dieses heutigen Podcasts. Und zwar wollte ich den Martin nochmal fragen. Du bist heute das erste Mal mit einem E-Auto unterwegs, wo ich gesagt habe, es ist trotzdem auch mit 50 lauter als mit 30. Was hat dich denn dazu bewogen, hier ein E-Auto zuzulegen?
Eine gute Frage.
Ja, ich meine, du bist ja beruflich sehr viel unterwegs. Also da haben ja viele bisher noch die Bedenken, okay, reicht dann das mit der Reichweite oder stehe ich dann immer rum und muss laden oder so?
Ich glaube, dass der Siegeszug der Elektromobilität unaufhaltsam ist. Ich bin jetzt die letzten über 30 Jahre mit einer Ausnahme ausschließlich Diesel gefahren. Und der Diesel ist aufgrund der Umweltauflagen und der daraus resultierenden Technologie wie Dieselpartikelfilter, AdBlue-Einspritzung und so weiter, auch aufgrund der Steuersituation, glaube ich, mittelfristig nicht mehr tragbar, ja, außer im Lkw-Bereich. Und ich bin auch der Meinung, dass man hier mit entsprechenden Vorbildwirkung vorangehen muss. Meine Photovoltaik am Dach ist also im Werden. Hoffe, dass das bald abgeschlossen ist. Und dann würde ich meinen, dass das, was ich mit dem Auto im Jahr brauche, ich in etwa am Dach erzeugen kann. Also insofern bewege ich mich dann CO2-neutral.
Du hast gerade eine Photovoltaik auf dem Dach angesprochen, die im Werden ist. In diesem Sinne wollte ich euch beide für 2024 einladen, Mitglied in der regionalen Energiegemeinschaft zu werden, die ich gerade zu gründen versuche, also den Verein, über den das dann läuft, dass wir dann dort gemeinsam auch unseren Strom tauschen und weitergeben können. Also das Thema, über das ich in der letzten Podcast-Sendung auch mit David Reutner gesprochen habe. Wenn es von Seiten unserer Hörerinnen und Hörer da Interesse gibt, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch da diesbezüglich gerne an mich wenden, beziehungsweise auch an den David Reutner. Wir haben seine E-Mail-Adresse ja im letzten Podcast verlinkt. Und ich blicke da auch auf eine durchaus spannende Zukunft, wenn es darum geht, wie das dann funktioniert mit dem Stromtauschen. Dass mein Strom von meinem Dach dann in dein E-Auto fließt, mit dem du nach Bad Aussee fährst.
Wunderbar, da gibt es eine kleine Hürde. Bad Aussee hat natürlich einen anderen Energieversorger als Altaussee.
Ja, aber du wohnst in Altaussee.
Ja, natürlich. Aber wenn du Strom erzeugst, bin ich im Büro und das ist in Bad Aussee.
Mhm. Da bräuchten wir dann eine sogenannte Bürgerenergiegemeinschaft. Dann könnten wir auch über die Grenzen des Stromnetzbetreibers den Strom tauschen.
Sogar nach Bad Aussee.
In diesem Sinne möchte ich mich bei euch beiden bedanken für das spannende Gespräch. Danke, liebe Viktoria.
Danke für deine gute Vorbereitung, Tom.
Und danke, lieber Martin.
Danke, Thomas, für die Moderation.
Wenn euch zu Hause dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich darum bitten, auch anderen Menschen davon zu erzählen, diese Podcast-Folge zu teilen über WhatsApp, über Signal, über E-Mail. Alles ist denkbar. Der Podcast ist abrufbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich wünsche Ihnen und ich wünsche euch zu Hause ein gutes neues Jahr.